Happy Shooting, Folge 563. Pruzzi Pazzi. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin.
Sommerloch.
Wie
Sommerloch.
Geht's denn im Sommerloch, genau?
Es ist nichts los. Ich glaube, wir haben auch gar keine Themen.
Beatles hier, ne? Hier Yellow Submarine und so. Da hatte der eine auch immer ein Loch dabei. Weißt du noch? Der hat sich ein Loch mitgenommen und in die Tasche gesteckt.
Das macht man doch so.
War bestimmt das Sommerloch.
Wir sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Fand ich eine total starke Szene. Wo er irgendwie da durch diesen Raum mit den ganzen Löchern gegangen ist und dann hat er eins aufgerollt und interessant, hat sich das in die Tasche gesteckt.
Ja, ich hatte ja so eine Nerd-Vergangenheit. Wir haben ja damals so ein Multi-User-Dungeon betrieben, so Text-Adventure online im Internet. Und da habe ich auch ein Loch programmiert, ein transportables Loch. damit bist du aus brenzligen Situationen rausgekommen. Hast du aus der Tasche geholt, hast du auf den Boden geworfen, bist reingeklettert und bist dann irgendwie auf dem Marktplatz wieder rausgekommen.
Ja, das ist voll praktisch. Tja, ja.
Aber dann lag das da. Also es gab nur eins im Spiel. Und das heißt, der Nächste, der es gefunden hat, der musste es in derselben brenzligen Situation finden.
Das ist ja quasi schon fast ein Portal.
Das war es im Prinzip, ja.
Wahnsinn. Der Chris hat das
Portal ging aber nur in eine Richtung, war ein Einwegloch.
Ein Einwegloch.
Ja,
bevor das hier zur Einbahnstraße wird. Obwohl ist es eigentlich, ne? Wir reden, ihr hört zu.
Nee, hallo bitte, es gibt den Slack, also Boris, es gibt da einen Rückkanal, der heißt Slack und den findet ihr in den Shownotes.
Das
da
stimmt, im das Dienstag drin. 18 Uhr Kanal ist sogar was los gerade, ansonsten ist echt Sommerloch, ne? Ich hab schon gesagt, ich habe keine Newsletter von den Herstellern gekriegt mit irgendwelchen Neuigkeiten und habe dann mir aber kurz die Frage gestellt, ob das vielleicht an der DSGVO liegt, dass ich da irgendwo hätte noch klicken müssen und deswegen nichts mehr kriege. Weil ich habe die meisten Mails einfach so kurz überflogen und dann in die Tonne getreten.
Also ich bin froh, weil ich habe jetzt tatsächlich weniger Newsletter. Aber ich nutze das Sommerloch, ich bin nämlich gerade fett am Planen für nächstes Jahr. Die Reiseplanung für 2019 ist in vollem Gange.
Da erzählst du uns, glaube ich, nachher noch ein bisschen was, ne?
Bisschen.
Was so Termine angeht. Ja, finde ich eine schöne Sache. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir mal an. Denn wir haben ja ein Geräuschrätsel. Warte mal.
Wir haben Geräuschrätsel und wie gesagt, ansonsten eigentlich keine Themen. Zwei, drei. Wird eine kurze Sendung.
Genau. Wir lassen uns heute mal ein bisschen
letzte Zeit. Worte.
Die Andrea hat uns ein Geräuschrätsel geschickt und das klingt so.
Nicht keuchig.
Auch das klingt etwas asthmatisch.
Ja.
Ja, lösen wir nachher mal auf. Sie hat noch ein zweites dazu geschickt, aber das gibt es dann als Bonus hinterher.
Genau, schnibbel das mal raus. Wir sind aber wieder live, also hier 5.6.2018 live im Stream und überhaupt. Und ihr dürft natürlich auch live wieder Fragen reinwerfen, zum Beispiel auf dem Slack, auf besagtem Slack, haben wir den Kanal HS Fragen da. Dürfte Sachen loswerden. Außerdem gibt es natürlich Twitter, Hashtag HS-Frage und ja, reicht auch schon. Aber ich glaube, heute kommt echt nichts.
Ich habe sogar
alle draußen in der Eisdiele oder so.
Ja, jetzt, da war ich gestern auch. Ich habe sogar jetzt einen Google Plus-Beitrag gemacht, so extra. Dachte ich, na, vielleicht tummeln sich die Urlauber bei Google Plus, aber das glaube ich auch tote Hose.
Ja, ich habe übrigens ein kleines Danke, muss ich kurz loswerden. Ich habe letzte Woche nach der Sendung, ich glaube in der Post-Show, habe ich so ein bisschen rumgeweint wegen Auphonic-Credits und dass mir die ausgehen.
Bei Tipps von den Topfloren.
Genau, und der Peter hat dann gleich 10 Stunden draufgelegt. Total nett. Super so. Bang, plötzlich waren da 10 Stunden da. Danke.
Ja, so geht es. Cool.
Jetzt kann ich endlich wieder weiter podcasten.
Ja. Ist gut. Das wäre ja auch nicht auszuhalten gewesen.
So, ja, und dann haben wir noch einen kurzen Nachtrag.
Wir haben, noch 80, 90 Stunden sowas haben wir noch.
Bei Happy Shooting.
Happy Shooting.
Ja, aber die kann man ja nicht transferieren.
Nee, das geht leider nicht.
Tja.
Glaube ich.
Naja, und von Thomas haben wir einen Nachtrag. Da gab es ja in einer letzten Sendung gab es diese Frage, ob die gratis Jimdo-Seite als gewerblich gilt. Und Thomas schreibt Folgendes dazu, was ich sehr pragmatisch finde. Der ist zwar auch kein Anwalt, schreibt aber, dass man sich da wohl ganz einfach am Steuerrecht anlehnen kann. Also da ging es um DSGVO und so weiter. Wenn eine Gewinnerzielungsabsicht besteht, in Klammer finanziell oder ideell, letztes betrifft zum Beispiel Vereine, die Mitglieder werben wollen oder ihre Arbeit publizieren, dann wird es als gewerblich eingestuft.
Okay, also und quasi eine inhaltliche Entscheidung.
Schreibt er, dass ob er was an seinen Hoster zahlt oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Wenn hobbymäßige Aufnahmen auf einer Gratisseite gezeigt werden, keine Banner einbinden oder irgendwelche Dienstleistungen hinweisen. Wie gesagt, der ist kein Anwalt, aber das halte ich jetzt für nachvollziehbar.
Das war ja so ein bisschen meine Einstellung zu dem Thema auch. Ne? Das hier nochmal schön formuliert. Aber ob das dann immer so vor dem Gericht auch so ist, im Zweifel, aber ich glaube, so weit kommt es bei so einer kleinen Seite auch nicht.
Ja.
Wenn die Seite so groß ist, dass man so einen Erfolg damit hat, dann ist es wahrscheinlich auch ein kommerzieller Erfolg und zack, gewerblich.
Jetzt müssten wir eigentlich Laurent noch mal kurz einladen auf die Frage, ob er jetzt schon im Kollegenkreis irgendwie was von der großen Abmahnwelle gehört hat. Vielleicht, der ist ja im Chat, vielleicht kann er uns das, Laurent, vielleicht kannst du uns das kurz in den Chat schreiben, ob das jetzt, ob die Befürchtung, die da manche hatten, schon Wahrheit geworden ist oder ob die alle jetzt gerade im Sommerurlaub sind.
Ja, das wäre natürlich interessant. Weil ich habe ja gehört, beziehungsweise gelesen, ne, dass die ersten Abmahnungen rausgegangen sind.
Das kam, aber danach kam auch irgendwie nichts mehr.
Unglücklicherweise von einem Anwalt, dessen Seite selber nicht so ganz astrein war.
Also Laurent schreibt, er hätte selber noch keine Abmahnungen gesehen. Und der ist in dem Bereich ja unterwegs.
Ja.
Tja.
Ich warte mal ab. Ich finde das alles schwierig, schwierig, schwierig. Du, der Markus, ne? Der hat uns was geschickt. Und zwar haben wir ja mal so rumgehorcht, wo ihr uns denn so hört, weil das interessiert uns ja. Also ob dich das interessiert, weiß ich nicht, aber mich interessiert das.
Ich will wissen, wo man uns hört. Also und zumindest, wenn es außergewöhnliche Dinge sind.
Richtig. Und der Markus hat sich gemeldet und schreibt, hallo Boris, hallo Chris, als ich heute Morgen euren Aufruf gehört habe und dann das Beispiel Tesla fiel, dachte ich mir, okay, gern, könnt ihr haben. Da mein Fahrrad zurzeit in Reparatur ist, fahre ich mit dem Auto zur Arbeit und höre ich natürlich auch Podcasts. Viele Grüße aus Karlsruhe, Markus. Ja, und das Auto, was er fährt, ist ein Tesla und da hat er uns ein Foto geschickt. Mit diesem monströsen Tesla-Display in der Mittelkonsole. Und da gibt's offensichtlich ein Tune-In-Tab. Und da findet man wohl auch Happy Shooting.
Wir sind auf Tune-In. Ja, ja, das sind wir.
Und da hört er uns. Finde ich mal cool, oder?
Ja, erwartungsgemäß quasi. Nö, ist gut. Also, gefällt mir. Hier ist ja tatsächlich um die Ecke kürzlich irgendwie so Viertelstunde, nicht ganz, aber vielleicht so 10 Minuten, hinter mir ein Tesla Model 3 hergefahren.
Ein Model 3 schon?
Ja, wo ich auch dachte so,
Kommt das jetzt her? Ich hatte den Tag in Göttingen das Gefühl, ein Model 3 gesehen zu haben, weil der wirkte irgendwie kürzer, als ich den S in Erinnerung hatte, aber ich war mir nicht sicher.
Vielleicht nee, also war es war ja ganz, ganz eindeutig ein Dreier, ganz eindeutig.
Wobei es mit den Importen ist er. Aber wir sind kein Autopodcast. Komm, weiter.
Och, weißt du.
Der Eik hat was geschrieben. Das ist der Gewinner von der Erdeaufgabe letztes Mal, ne, letzte Woche. Du erinnerst dich an diesen schwebenden Erdklumpen, der so ein bisschen so vor trüben
Hintergrund. Wo wir nicht so genau wussten. So
genau.
Ein bisschen, ja.
Ein bisschen wenig Kontrast und so. Das hat er mal erklärt, wie das eigentlich entstanden ist und dann wird auch vieles klar. Der schreibt nämlich, hallo Boris und Chris, erstmal vielen Dank für den Gewinn und die interessanten Podcasts. Vielleicht noch ein paar Details. Das Bild ist beim Tauchgang in einem See in MV, Mecklenburg-Vorpommern, entstanden. Mhm. Es handelt sich um ein von Tauchpartnern aufgewirbeltes großes Sedimentteilchen. Das heißt, das langsam wieder absinkende Teilchen wurde von mir, während ich selber freischwebend im Wasser tauchte, fotografiert. Genutzt habe ich die Olympus EPL6 im Unterwassergehäuse, zwei Blitze und das Olympus 12 bis 50 mm und eine Makrolinse. Dadurch kann ich so dicht dran, um Boris' Frage zu beantworten. Leider hatte ich nicht wirklich die Zeit, den Hintergrund noch aktiv zu gestalten. Aber als das Erdteilchen an mir vorbeitrieb, dachte ich, das könnte gut zur Aufgabe passen. Die Kritik zum Ton im Tonhintergrund kann ich nachvollziehen. Vielleicht habe ich da auch den Weißabgleich in der Post etwas überzogen. Im Original ist der Hintergrund grüner, aber ob das dann mehr Kontext ist? Außerdem fand ich das kontextlos Freischwebende interessant. Es erinnert mich irgendwie an Super Maria Galaxie. Aha, okay, die kenne ich jetzt nicht. So sieht es wie ein kleiner Planet, in Klammern Erde, aus. Da sowohl der Erdklumpen als auch ich mich bewegt habe, hatte ich nicht so viele Möglichkeiten, noch groß mit den Einstellungen zu experimentieren, um den Hintergrund heller oder dunkler zu machen.
Naja, ja. Ist interessant, also technisch mit Sicherheit eine Leistung, das dann eben auch so im Makrobereich schwimmend im Wasser irgendwie hinzubekommen und ordentlich auszuleuchten. Aber ist natürlich tatsächlich die Schwierigkeit, wir werden jetzt am Wochenende, dieses Wochenende, das kommende Wochenende ja hier einen Gestaltungsworkshop machen. Da werden wir genau auf solche Themen auch eingehen. Mhm. Das hat ja mit Wahrnehmung zu tun und damit, dass der Betrachter und derjenige, der das Foto gemacht hat, natürlich aus völlig unterschiedlichen Brillen auf das Ding gucken. Wenn man da selber war und das selber erlebt hat und das Wasser einem Geräusche gemacht und so weiter, dann ist das ja alles so ein Teil dieses Bildes für einen selber. Aber der Betrachter sieht da halt nur ein zweidimensionales Abbild davon und hat damit überhaupt keinen Bezug dazu. Und wenn dann der Kontext nicht irgendwie im Bild hergestellt wird, dann ist es halt schwierig für den Betrachter. Und dann sieht der halt überhaupt nicht das, was der Fotografierende da gemacht hat.
Also ein Problem. Das ist tatsächlich ein Problem, ja. Aber als ich die Erklärung gelesen hatte, habe ich sofort gedacht, ja, trotzdem, ne, rechtmäßiger Gewinner auf jeden Fall.
Weil, natürlich, ganz klar, ja.
Wie geil ist das denn, auf sowas zu achten und dann noch an die Aufgabe zu denken und dann das Bild noch zu machen. Also, Alk, in jedem Fall. Die Marke ist schon ausgedruckt und Päckchen mache ich dann wahrscheinlich hier nach der Sendung, mache ich das alles fertig.
Sehr schön.
Geht dir dann zu.
So, im Vorfeld der Sendung gab es hier eine kleine Diskussion um ein Feature. Also gestern Abend, heute wie gesagt ist der 5.6. Gestern Abend war Apple WWDC Keynote und da werden natürlich neue Features angeboten. iOS 12 kommt raus und das hat natürlich hier mit Fotografie insofern zu tun, dass da, also WWDC ist jetzt die Entwicklerkonferenz und damit ist sie eher softwarelastig, aber sie haben eben eine ganze Menge an neuen Features und Sachen angekündigt. Und ein Ding war da in der Keynote aber gar nicht so drin, aber der Laurent hat es irgendwie vorhin erwähnt. Und zwar soll das iOS in Zukunft RAW importieren können und bearbeiten.
Auf dem iPad auch nativ bearbeiten. Also RAW-Unterstützung war ja sowieso schon da. Da wurde dann das eingebettete JPEG angezeigt und man konnte eben mit Drittanbieterprogrammen dann auch RAW-Entwicklungen machen. Da gab es verschiedene Tools. Eins davon war Lightroom, aber es gab noch andere. Ja, und offenbar ist das jetzt wirklich in die Fotos-App reingebaut, zumindest auf dem iPad. Wie das dann auf dem iPhone funktioniert, ob dann da weiter das eingebettete JPEG angezeigt wird oder ob da die Entwicklung unter der Haube irgendwie läuft. Da soll es aber wohl keine Editiermöglichkeiten geben. Naja, genaues wissen wir, wenn wir es mal installiert haben.
Also ich meine, wundern tut mich, dass es nicht, also hier steht, dass es auf dem iPad Pro editiert werden kann. Mhm. Und das iPad Pro, das ist vom Prozessor her irgendwie, ja, das ist auf Laptop-Niveau.
Ja,
und zwar nicht auf kleinem Laptop-Niveau. Das Ding kann also eine ganze Menge und damit kann es auch RAW, also von der Performance her und dass das von der Software her möglich ist, das ist man schon lange. Also, ja, ich finde es okay. Also, ich finde es in Ordnung. Ist natürlich immer noch eine Frage, für welche Fotografen das dann interessant ist, weil so Wildlife-Menschen, die irgendwie am Tag 1000 Bilder machen, die werden mit ihrem iPad keinen Spaß haben, weil das halt alles gar nicht da drauf passen wird. Also man muss dann halt...
Ja.
Ne, also da muss man seinen Workflow quasi anpassen, um dann eine Auswahl im Vorfeld zu machen. Speziell heute bei Kameras, wo irgendwie ein RAW 50 Megabyte groß ist.
Ja, wenn man solche Kameras dann hat. Aber ich meine, ansonsten hast du ja, wenn du heutzutage mit einem Notebook unterwegs bist, dann hast du ja vielleicht auch eine 250er oder eine 500er SSD vielleicht drin, so üblich. Einige haben dann auch mal einen Terabyte schon drin.
In der Kamera?
Nee, im Notebook.
Ach so.
Wo du dann ja auch drauf importierst und bearbeitest. Und wenn ich mir jetzt so ein iPad Pro angucke, meine 256 gibt es, ne? Hat es? Ich weiß jetzt nicht, ein 500er gibt es glaube ich noch nicht. Speicher, 500 Gig.
Glaube
doch, iPad Pro bis 512, sagt Hannes.
Oh, okay.
Das heißt, da ziehst du dann schon mit den etwas besseren Notebooks gleich. Und wer weiß, ob Apple da dann jetzt nicht in dem Zuge dann auch mal eine Neuauflage mit einem Terabyte plant. Ne? Zutrauen würde ich ihnen das. Platz ist da ja noch drin in der Kiste. Für so ein bisschen Speicher.
Ja, ne, das finde ich, ist cool. Also, sollen die Spaß an der Arbeit dann haben, also an der Arbeitsweise haben, das dann natürlich auch tun. Ich bin immer noch so Keyboard-Laptop fixiert, was das angeht. Da bin ich schneller.
Gibt's auch alles fürs iPad.
Ja, du, ich hatte ja das Erlebnis vor einigen Monaten da im März, als ich auf der Nordlicht unterwegs war, da war ja ein holländischer Fotograf mit an Bord. Und der hat halt seine Bilder auf dem iPad gemacht und ja, so gefühlt, und das ist ein Profi, der kann das, ne? Und der hat das vorher eben hauptsächlich auf dem Laptop gemacht und hat dann für diese Reise gesagt, nö, das mache ich jetzt nochmal nur mit dem iPad. Und wenn wir da abends zusammengesessen sind, dann war ich ungefähr Faktor 10 schneller als er.
Mitgemacht meinst du bearbeitet? Also er hat nicht mit dem iPad fotografiert, sondern.
Nee, er hat sie bearbeitet.
Okay.
Und er hat halt mit Lightroom Mobile gearbeitet und ich halt mit Lightroom auf dem Laptop. Und das war ein deutlicher Unterschied. Jetzt war er natürlich auch noch nicht so dran gewöhnt. Das
ist ja auch ein großer Unterschied. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel heute eine neue Software installierst, wenn du sagst, du willst kein Lightroom mehr haben und nimmst dir On One oder ähnliches, dann bist du auch erstmal langsam, ne?
Ja, deshalb würde ich sagen, dass hätte sich wahrscheinlich noch ein Stück weit nivelliert, aber so gefühlt war es trotzdem irgendwie komplizierter, wie er das gemacht hat.
Ja, ich würde es auf der einen Seite ganz gerne mal ausprobieren. Auf der anderen Seite sage ich mir dann auch immer, warum die Zeit investieren, das auszuprobieren, wenn ich sowieso keinen Bock habe, darauf umzusteigen. Weil ich bin irgendwie auch noch so verfangen in der Tastatur und ich mag das Touchpad. Und
wir sind einfach alte Männer.
Wir sind einfach Old Farts. Das ist wahrscheinlich so. Diese Idee, mit dem Finger direkt auf dem Bild herumzumalen, um dann zum Beispiel eine Maskierung zu machen oder so etwas. Das hat mich schon immer gereizt. Diese Cintiq-Tablets, die es gab, wo du dann mit dem Stift draufmalen konntest, direkt auf dem Bild.
Cintiq.
Genau, das hat mich schon immer irgendwie angemacht, aber das war immer viel zu teuer. Dann kamen diese Tablets raus, als du mit dem ersten iPad hier mal angekommen bist von einem Workshop. Du hattest ja das erste Modell. Und da hatten wir hier, glaube ich, auch noch auf dem Sofa diskutiert. Das wäre doch geil, wenn man das jetzt synchronisiert mit dem Mac und dann hier drauf mit dem Finger direkt das Bild bearbeiten kann. Im Grunde genommen sind wir da, ne? Mit Affinity Photo auf dem iPad Pro, hier mit Lightroom auf dem iPad Pro. Eigentlich sind wir da. Und jetzt klemmt es halt so an anderen Sachen. Wo steckst du jetzt die Speicherkarte rein? Ja, USB-Schnittstelle, Kartenleser, kann funktionieren, muss aber nicht. Hat uns jetzt gerade wieder bei den Schlossgespenstern ein Teilnehmer erzählt. Ja, hat er gemacht und unterwegs war dann doch die Stromversorgung nicht ausreichend und hat ihn dann eine Karte zerschossen. Und also das ist irgendwie, so richtig sind sie noch nicht da, dass das iPad wirklich den Computer ersetzt. Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie kriege ich das Bild jetzt oder den Haufen an Bildern von der Kamera ins iPad bearbeitet und wieder raus auf mein NAS.
So, musst du doch gar nicht. So das synchronisiert doch dann mit
alles
dem
Cloud.
Lightroom über die Cloud.
Alles Cloud, ja.
Das, nee, das ist wahrscheinlich die Idee dahinter.
Ja, ohne Scheiß. Das ist wahrscheinlich genau das ist der Endgegner, das ist das Endziel. Darauf wird es hinauslaufen. Und ich glaube, das Einzige, was wirklich noch die Hürde daran ist, sind die Kosten und die, ja, die 24-7-Verfügbarkeit. Also die Sicherheit,
und die NAS, dass es immer die NAS da brauchst ist. Du dann nicht mehr, weil das ist ja alles in der Cloud.
Richtig.
The Cloud, someone else's computer.
Ja. Da habe ich mich tatsächlich schon dabei erwischt, weil das NAS, was ich hier stehen habe, habe ich ja aus Gründen. Das ist ja eigentlich mein Backup-Device, wo halt meine Rechner drauf gesichert werden und wo meine externe Festplatte drauf gesichert wird, automatisch. Und dann habe ich aber irgendwann natürlich angefangen, weil dann hast du natürlich da Speicher und dann kann man den ja auch nutzen und habe dann angefangen, meine RAWs dahin auszulagern. Nun ist es natürlich schön, dass meine RAWs nur noch auf dem NAS liegen. Jetzt sind sie vor Ausfall geschützt, weil wenn eine Platte ausfällt, dann kann
aber davon hast du doch sicher noch mal ein Backup.
Aber ich hatte kein Backup. So, ja, dann habe ich inzwischen ja genügend Internetkapazität hier. Also die Leitung ist ja nun inzwischen dick genug, sodass ich jetzt quasi ein Online-Backup von den RAW-Daten mache. Auf Wasabi.
Das mache ich auch.
So, und jetzt ist natürlich der Gedanke da, naja, warum sichere ich denn die anderen Daten nicht auch direkt online und habe hier dann eigentlich nur noch eine kleine externe Platte mit den RAWs. So, wenn die ausfällt, kann ich eine neue Platte nehmen und saug mir die wieder runter. Da brauche ich eigentlich gar kein teures, aufwendiges NAS-System hier. Könnte ich eigentlich alles
online speichern. Nö, und du brauchst eigentlich auch keinen aufwendigen Rechner mehr, weil du kannst ja auch deinen ganzen Desktop und Dokumente und alles vom Apple von die iCloud packen. Wirfst halt für diese 2-Terabyte-Variante irgendwie einen Zehner im Monat rein und dann...
Sowas, ja.
Jo, macht mein Bruder. Der ist tatsächlich voll auf dem Trip. Der ist Grafikdesigner und der hat seine ganzen Sachen in der Cloud liegen. iCloud, wie gesagt, das 2-Terabyte-Paket. Und hat dann eben dieses Desktop in der Cloud und so. Und wenn der irgendeinem fremden Rechner dran sitzt, dann User einrichten. einmal klicken und dann hat er sein Zeug quasi.
Das ist, tja. Das ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Und das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum Adobe da so in diese Richtung prescht. Ich meine, klar, die wollen auch noch Geld verdienen, ganz ordentlich, ist klar. Ja,
Apple verdient da auch was dran.
Apple verdient da auch ganz gut mit. Ne? Die geben dir 5 GB so zum Spielen. So, wenn du kein Backup da drauf machst, dann geht das. Oder wenn du nichts mit deinem Smartphone machst, dann reicht das. Aber sobald du ein paar Fotos auf deinem Smartphone hast, dann ist das Ding voll. Jetzt sollen dann die iMessages da noch mit rein, weil dann sparst du Platz auf deinem Gerät. Dann brauchst du ja gar nicht so viel Platz auf deinem Gerät.
Bei mir waren das 2,5 Gigabyte.
Ja, und ratzfatz zahlst du dann aber für den Online-Storage. Aber klar. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass das die finale Lösung ist. Weil es ist bei diesem ganzen Synchronisieren immer das Problem, wo ist die Wahrheit? Wo ist der finale Stand an Daten, mit dem synchronisiert wird? Und wenn halt nie irgendwie 2 Geräte gleichzeitig garantiert eingeschaltet sind, dann muss es der Datenbestand irgendwo auf einem zentralen Server sein. Und dieser zentrale Server, den nennen wir im Augenblick einfach Cloud.
Und der Durchschnittsmensch hat halt keinen Bock darauf, irgendwie zu Hause Disk Arrays zu managen.
Ja, und Kabel zu verlegen und ja.
Aber also Red Knight schreibt, ich bin oldschool, ich habe externe Platten in unterschiedlichen Gebäuden, weil ich will mein Backup sehen.
Ja.
So ähnlich geht's mir ja auch. Also zumindest eines meiner Backups möchte ich anfassen können.
Ja, Red Knight kann sich aber auch nicht vorstellen, elektrisch zu fahren.
Ach so. Hat der dann ein dieselbetriebenes NAS unten im Keller?
Weiß ich nicht. War doch Red Knight, oder? Verwechsel ich dich jetzt, dann entschuldige ich mich. Kann mir halt immer die Nicknames nicht so hundertprozentig merken.
Siehst du, und Christoph schreibt, ihm sind 800 Kilometer Distanz wichtiger. Diese Diskussion können wir hier, glaube ich, nicht abschließend durchziehen.
Okay, also Red Knight mag Elektrode. Dann habe ich dich verwechselt, tut mir leid.
Gut.
Mein Fehler.
Lass uns über was anderes reden.
Ja.
Manuelle Objektive.
Mhm.
Was hast du da reingeschrieben? Erzähl mal.
Das habe ich, ja. Ich wundere mich gerade. Kann man das nicht mehr aufklappen? Ich habe doch da was reingeschrieben.
Das ist aufgeklappt.
Ich kann nicht aufklappen. Ich refreshe mal. So viel zum Thema Cloud. Ne? Unsere Notizen sind nämlich in der Cloud.
Das ist doch alles zum Wegwerfen.
Und,
moderner Schnickschnack.
Ich kann hier gar nicht mehr. Ich weiß ungefähr, was ich reingeschrieben habe. Ich kann es nicht mehr aufklappen.
Ich finde, das solltest du aber schon tun, weil sonst hast du einen anderen Wissensstand als ich.
Ich krieg hier
Browser neu starten. Brause. Start mal die Brause neu.
So. Och, ich mach das jetzt so. Also, alles gut. Ich war ja unterwegs jetzt die letzten Tage mit meiner Olympus und da habe ich mir vor einiger Zeit, hatte ich schon mal berichtet, ein Objektiv geholt, ein 25 mm mit Blende 0.95. Und ich habe das auf meinem Blog auch schon mal auseinandergelegt und mal versucht zu messen. Das sind wohl keine echten 0,95.
Ach nein.
Das wohl eher so 1,1 oder so. Aber es ist nah genug dran, dass wir einfach mal von 0,9 reden. Und dieses 25 mm 0,9, sagen wir jetzt mal ganz pauschal, hat halt so in etwa die Bildwirkung eines 50 mm 1,8, was ja auch sehr beliebt ist, an einem Kleinbild. Hatte ich an meiner 5D, hatte ich ja so einen 50 1,8er. Es ist von der Freistellung vielleicht dadurch, dass es kein echtes 0,95 ist, vielleicht eher ein Blende 2, aber komm, worüber reden wir da, ne? Passt schon. So, das heißt, da hast du dann wirklich eine Normalbrennweite, mit der du gut freistellen kannst. Der Haken an dem Ding ist alles manuell, ne? Blende manuell, sogar stufenlos, also keine Raster, wo du irgendwie sagst, so klick, 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 ich bin jetzt hier 3 Stufen runter, sondern es ist alles mehr so eine Gefühlssache. Und manuell fokussieren. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen so eine Gefühlssache.
Aber bei der Blende dann noch manuell fokussieren.
Ja.
Uff.
Ja.
Das ist nicht leicht.
Dachte ich auch. Ist aber leichter, als ich annahm. Okay. Also zum einen ist es so, man darf das nicht mit einem adaptierten Autofokusobjektiv vergleichen. Das habe ich ja auch schon oft gemacht, dass ich irgendwelche alten Canon-Objektive, die ich halt noch hatte, adaptiert habe. Ist ja kein Problem, kann man dann ja auch auf manuellen Fokus betreiben, dann eben offenblendig, weil dann kriegst du die Blende nicht verstellt, weil die Dinger keinen Blendenring haben. Aber kannst ja den Fokusring drehen. Das Problem ist nur, diese Autofokus-Objektive, ich weiß nicht, wenn man da mal so den Autofokusring selber dreht, weil man halt manuell fokussieren möchte, das fühlt sich... Irgendwie fühlt
dafür
sich das
sind nicht richtig nicht gemacht.
An. Das fühlt
dafür
sich irgendwie kratzig, gemacht. Rappelig an. Die Fokuswege sind in der Regel ziemlich kurz. Dadurch ist man relativ unpräzise, wenn man das macht. Es gibt Ausnahmen, die, wenn sie den Strom kriegen, dann dieses Focus by Wire haben. Das klappt aber mit den mit diesen passiven Adaptern dann wieder nicht, weil eben kein Strom ans System kommt. Also normalerweise ist das eine rein mechanische Übertragung und das ist so richtig so rasselig, rappelig. Das ist überhaupt kein Vergleich. Wenn man sich dann mal auch nur ein günstiges analog, ich nenne es jetzt mal analog oder manuelles Objektiv holt, ohne irgendwelche Motoren, sondern nur mit einem manuellen Fokusring, das ist so richtig, das ist so satt. Da hat man so richtig das Gefühl, da dreht man was. Ja? Da bewege ich jetzt irgendwie Glas in der Spirale und das ist einfach so ein richtig sattes Gefühl. Das kann man natürlich bis auf die Spitze treiben, ne, wenn man dann hier so irgendwelche Leica-Objektive und sowas nimmt. Das ist dann natürlich nochmal so richtig ein Schlag an die Haptik. Aber auch bei diesem Ding, das ist ein Mitakon, wie gesagt, 25 mm 0,95. Das ist schon richtig schön. Das macht schon Spaß, da am Fokusring zu drehen und dann im Sucher eben zu beobachten, wie sich der Schärfepunkt ändert. So, und jetzt ist natürlich die Frage... Wie stellt man denn bei Sonne Offenblende, wo das Bild dann auch, das muss man einfach mal sagen, ich nutze jetzt mal den Fototerm, das Bild ist sehr weich bei 0,95.
Also nicht nur, dass du ganz wenig Schärfentiefe hast, sondern manche Objektive sind ja bei Offenblende einfach nicht
prinzipiell die detailschärfsten.
Ja,
du hast halt nichts, was das Bild irgendwie kontrastreich macht. Du hast einfach ein großes Loch, wo Licht reinknallt. Je größer das ist, desto flauer wird das Bild. Und das ist da auch so. Das ist jetzt absolut benutzbar, was da rauskommt. Das ist jetzt also keine hohe Kritik, aber natürlich, wenn man sich jetzt irgendein teures Objektiv nimmt, hier das Canon 50-1.4 oder sowas, wenn man das dann noch auf 1.8 abblendet, das ist natürlich schärfer. Das ist keine Diskussion. Ja, aber man sieht im Sucher durchaus, wo man scharf gestellt hat, wenn die Entfernung nicht zu groß wird. Also wenn etwas relativ nah vor der Linse ist, dann kriegt man das einfach so im Sucher mit. Wie gesagt, es ist ja Live-Bild bei den Spiegellosen. Ne? Da hat man ja durchaus mal eine Sicht auf die Dinge. Und das ist auch ein Vorteil, denn du hast zum Beispiel das Fokus-Peaking. Das habe ich bei mir auf eine Taste gelegt. Oben rechts neben dem roten Aufnahmeknopf ist so eine Funktionstaste. Und da habe ich das Fokus-Peaking drauf. Wenn ich da einmal drauf drücke, wird es aktiviert.
Wenn ich nochmal drauf drücke, wenn es scharf ist, die Kanten hervorgehoben.
Exakt. Na, also die kontrastreichen Kanten oder das, was am kontrastreichsten ist im Bild, wird dann mit einer Farbe, in meinem Fall weiß, hervorgehoben.
Und das Kontrast ist das gleiche wie Schärfe. In dem Fall, exakt. Da wo es am kontrastreichsten ist, ist es auch am schärfsten.
Genau, also man geht einfach davon aus, da wo Kanten irgendwie scharf abgebildet werden, da wird es dann wohl auch scharf sein. Das ist nicht immer so, deswegen ist das Focus Peaking durchaus so ein bisschen fuzzy. Es gibt keine so ganz präzise Kante, wo es sich dran lang entwegt. Das muss ja auch eine gewisse Toleranz haben, wegen der Schärfentiefe. Aber das geht ganz gut. Und wenn man dann eben am Fokusring dreht, dann sieht man so, wie diese weißen hervorgehobenen Stellen irgendwie so von vorn nach hinten durchs Bild durchlaufen. Also man kann sehr schön so die Fokusebene sehen. Der Haken ist halt bei 0,9. Ja, also wenn du dann auch noch wenig Licht hast, in der prallen Sonne alles kein Problem. Aber wenn es dann sowieso ein bisschen flaues Licht ist und das Bild ist dann auch noch ein bisschen flau, dann ist einfach auch nicht so viel mit Kontrastgrenzen. Also bist dann, was weiß ich, in einer Reithalle und dann hast du noch ein braunes Pferd von einem dunklen braunen Hintergrund auf einem beigen Sand bei trübem Wetter draußen. Da ist nicht so viel, was da hervorgehoben wird. Und dann siehst du so vereinzelt kleine weiße Sprenkler im Bild. Das hilft dann an der Stelle kaum weiter. Gibt aber noch einen Trick. Ne, dank Live-View oder permanentem Live-View auch im Sucher. Ich habe vorne noch so zwei Funktionstasten neben dem Objektiv und da habe ich eine belegt mit einer Lupe. Und da kann ich draufklicken und dann kriege ich so einen grünen Rahmen eingeblendet, auch im Sucher. Den kann ich dann noch mit dem Steuerkreuzen links, rechts, rauf, runter bewegen. Kann also sagen, welchen Bereich in diesem Bild ich denn vergrößert haben möchte. Und wenn ich dann nochmal klicke, dann wird dieser Bereich vergrößert. Wie stark vergrößert wird, das kann ich dann wieder mit dem Daumenrad einstellen. So, und wenn ich dann fokussiere, dann kann ich einfach so mit dem Auge sehen, genau exakt, wie das da an der Stelle, wo ich hin gezielt habe, dann scharf wird. Und das geht natürlich dann auch außer mittig. Das heißt, ich kann vorher das Bild komponieren, kann dann sagen, ja, aber jetzt hier rechts an der Seite steht das Pferd, da will ich jetzt fokussieren, vergrößere mir den Bereich, stelle auf den Kopf scharf und dann bin ich auch fertig. Das geht in der Tat extrem präzise. Aber der Haken ist, du hast natürlich, während du dann fokussierst, keinen Gesamtüberblick mehr. Das heißt, du bist langsamer. Kannst jetzt keine Action damit irgendwie machen, wenn das Pferd dauernd im Kreis reitet oder quer durch die Halle im Galopp läuft und solche Späße. Dafür ist es dann einfach zu langsam.
Das wäre für mich so bei Landschaft oder Architektur wäre das so eine Geschichte. Da rennt nichts davon, da wird es dem Subjekt nicht langweilig und so.
Das geht absolut. Das geht auch wunderbar so bei normaler Porträtsituation. Ja, also wenn das jetzt nicht so ist, kann ich mal ein Foto von ihnen machen und dann hast du 2 Sekunden. Das ist vielleicht ein bisschen langsam dann. Aber wenn du halt einfach so unterwegs bist mit jemandem und machst nebenbei ein paar Fotos, das ist durchaus in Ordnung. Und damit kriegst du einen sehr präzisen einen sehr präzisen manuellen Fokus hin. Das ist tatsächlich so. Das habe ich, also beides, sowohl das Fokus-Peaking als auch die Lupe habe ich am Anfang ein paar Mal benutzt. Und dann bin ich tatsächlich in einen einfacheren Modus zurückgefallen, nämlich einfach nach Gefühl zu fokussieren. Du kennst das, ne? Du guckst durch den Sucher, du bewegst den Fokusring, dann siehst du, wie das Motiv, was dich interessiert, schärfer wird, dann drehst du weiter, wird es wieder unschärfer. Drehst wieder ein Stückchen zurück, wird es wieder schärfer, drehst du weiter, wird wieder unschärfer. Und das machst du so 2-mal oder gegebenenfalls noch ein 3. Mal und pendelst dich auf diesen Punkt ein, wo es so umbricht zwischen wird nicht mehr schärfer und wird unschärfer.
Das ist die Fokuswippe, ne? Du wippst so hin und her.
Ja, ganz genau. Fokuswippe finde ich schön. Das habe ich ja, dann am Ende gemacht. Und ich habe mir die Bilder dann angeguckt und die waren jetzt natürlich nicht alle so gestochen scharf, wie man das jetzt vielleicht gewohnt ist, von so Autofokus-Geschichten oder wenn du eben mit der Lupe rangehst und das Ganze in Ruhe scharf stellst. Aber für das, wofür ich die Bilder verwende, die Bilder sind nicht unscharf. Sie sind im Grunde genommen scharf genug. Ich habe jetzt noch keins davon ausgedruckt. Ich werde da mal irgendwie 1-2 von bearbeiten und die dann auch mal ausdrucken. Ich denke, dass das für ein Foto nicht wesentlich oder wahrscheinlich überhaupt nicht unschärfer aussehen wird als eins, was ganz präzise fokussiert wäre, weil die Auflösung dann sowieso nicht so ist oder der Betrachtungsabstand noch größer ist. Und dann ist mir wieder eingefallen, wie scharf waren denn unsere Bilder früher? Die waren gar Scheiße nicht unscharf. So scharf. Ja, die kamen uns teilweise halt extrem scharf vor, weil sie waren halt 9x13 ausbelichtet vor uns und das fanden wir ja ach so toll. Und ich kann mich dran erinnern, als das mit diesen digitalen Kameras anfing, dass ich einige Fotos aus Fotoalben abfotografiert habe, um so für die Familie, für die Oma oder sowas dann eine neue Collage daraus zu machen und dann eben das digital zusammenzustellen oder miteinander zu verbinden, die Bilder. Und wenn ich die dann abfotografiert habe, dann dachte ich immer, ich habe irgendwas falsch gemacht beim Abfotografieren, dass der Fokus nicht getroffen hat oder solche Geschichten. Aber nee, tatsächlich, wenn du mit der Lupe dir die Bilder angeguckt hast, waren die alle nicht wirklich scharf. Und das ist dir erst aufgefallen mit der Repro, wenn du das Ding quasi an einem großen Monitor so pixelweise dir angeguckt hast. Und da dachte ich, wow. Und daran musste ich wieder denken, als ich jetzt mit diesem Objektiv gearbeitet habe und habe gedacht, schön, dass man es auch ganz präzise machen kann und es gibt mit Sicherheit Fälle, wo man das gerne haben möchte, aber für die meisten Bilder ist das doch scharf genug, oder?
Ja, also das manuelle Fokussieren, das ist ja für mich quasi auch täglich Brot, so speziell mit den Tilt-Shift-Objektiven. Die können nichts anderes, die müssen manuell. Und das ist eine Sache, da entwickelst du tatsächlich sehr schnell ein Gefühl dafür, und zwar nicht nur, wie du dann die Schärfe hinkriegst, die sind natürlich auch entsprechend gearbeitet, also die sind smooth, ne? Die fühlen sich also, da kannst du tatsächlich, also das ist ein sehr gut gedämpfter Drehring. Und man hat auch relativ schnell das Gefühl, in welche Richtung muss ich denn drehen, um es in die richtige Richtung zu bekommen, ne? Das ist dieses, ach nee, scheiße, das ist ja jetzt die entfernte Sache, also rechts, links. Ja,
wo ist nah, wo ist fern? Ne?
Also rechts, links, vorne, hinten, das muss man irgendwie korrelieren und das muss im Rückenmark abgelegt werden. Das ging relativ schnell und ist Gott sei Dank bei den meisten Objektiven gleich. Die Frage ist immer der Drehweg, das ist noch so eine Geschichte. Also ich habe ein anderes, was ich auch manuell fokussieren muss und das ist mein 14er, das Samyang, das 14er 2.8 für Nordlichter und solche Himmelsphänomene. Und das hat einen gefühlt unendlich langen Drehweg. Das benutze ich aber tatsächlich nur für diesen einen Einsatzzweck. Und deshalb habe ich da einmal quasi mit Live-View und am Sternenhimmel ausgemessen oder ausgetestet, wo exakt dieser Infinity-Fokus ist.
Okay.
Und habe mir dann Kleberchen dran gemacht. Und das kann ich fühlen im Dunkeln. Das heißt, da weiß ich, das werde ich eh nur in dem Bereich benutzen. Und dann habe ich genau diese eine fixe Einstellung. Also da muss ich nicht manuell fokussieren, sondern es ist quasi vorfokussiert. Aber mit den anderen ist das nochmal eine andere Geschichte. Aber nicht nur die Richtung, sondern natürlich auch wirklich der Drehweg. Wenn du dir zum Beispiel so Leica-Optiken anschaust, die haben teilweise so einen Weg von durch den gesamten Fokusbereich von einer Viertelumdrehung.
Ja, damit du die irgendwie so mit einem kleinen Finger oder mit einem Daumen unten.
Ja, du hast unten dieses Stück, was raussteht, was so eine Kerbe drin hat, wo du quasi den Finger reintust. Dann bewegst du das und passt innerhalb von einer Sekunde scharf gestellt und einer halben. Also das geht dann richtig schnell.
Das ist aber tatsächlich interessant, weil normalerweise würde ich ja sagen, der kurze Weg ist ja eher störend, weil du willst ja eigentlich eher einen langen, präzisen Weg haben. Mit den Leicas, die ich aber schon mal in der Hand halten durfte, war es aber dann tatsächlich so, der Weg ist kurz, aber es ist trotzdem verdammt präzise, weil das butterweich läuft. Also das hat so einen ganz angenehmen Widerstand. Das ist nicht so, dass du dann, wenn du loslässt, schon wieder verstellt hast oder so, sondern das ist wirklich extrem präzise.
Und das Ganze mit dem Messsucher natürlich, kannst du das auch relativ schnell machen. Mhm. Der David stört, dass beim 17er Tilt Shift der Fokusweg komplett nur 90 Grad Drehung ist. Da stört es mich jetzt gar nicht, weil das ist vom Weitwinkel, das ist so weitwinklig, dass es eh fast überall scharf ist, dass du also quasi da gar nicht so einen großen Weg brauchst. So reingefühlt. Mhm. Aber das muss einem passen. Also das muss man natürlich schon irgendwie da muss man sich so ein bisschen mit anfreunden mit der Geschichte. Aber wie gesagt, mein 14er, das ist jetzt fix eingestellt auf unendlich. Und unendlich ist nicht Anschlag bei dem Objektiv. Das ist irgendwo dazwischen.
Und es geht ja immer noch über unendlich hinaus. So, ne? To infinity and beyond.
Na, eben nicht beyond. David ist pingelig, schreibt er. Tja.
Ja, das ist so.
An der Stelle brauchst du aber wirklich nicht pingelig sein, finde ich.
Ich habe ja für die Olympus auch ein Makroobjektiv, das von der Olympus. Das ist ein Autofokusobjektiv, aber das hat halt diesen, ja, diese indirekte Übertragung, dieses Focus by Wire. Das heißt, wenn du dann auf manuellen Fokus schaltest und du drehst am Fokusring, dann hast du einen unglaublich langen Verstellweg. Also wenn du langsam am Fokusring drehst, dann hast du eine unfassbar präzise Kontrolle über den Fokus. Gerade im Nahbereich ist das ja dann wieder wichtig, wenn du vom Stativ irgendwie arbeitest. Musst du das nicht alles mit so einer Makroschiene machen? Du kannst tatsächlich so in diesen Bereichen mit dem Fokusring arbeiten. Wenn du dann aber mal schnell irgendwie ein paar Zentimeter Schärfentiefe überbrücken willst, dann musst du halt schneller drehen. Also einfach mal eine schnellere Bewegung am Fokusring und dann bewegt es sich auch überproportional schneller. Das ist tatsächlich sehr gewöhnungsbedürftig. Aber sowas, wie gesagt, klappt halt nicht mit irgendwelchen passiven Adaptern, weil dazu braucht das Objektiv eben Strom. Naja.
Ach, übrigens, David, falls der 17er Tilt Shift irgendwie das sich falsch anfühlt oder so, da reden wir mal. Ich hab nämlich keins. Ich leih mir das immer nur aus.
Also, du meinst, wenn du das gar nicht mehr gebrauchen kannst?
Also, wenn du es gar nicht mehr gebrauchen kannst oder so, dann werde ich dir vielleicht einen Abnehmer.
Ja. Also die Frage mal an euch alle da draußen. Ne, ihr könnt ja gerne mal kommentieren auf happyshooting.de, hier zur Folge 563. Nutzt ihr analoge Objektive, also voll manuelle Objektive an euren Digitalkameras? Welche sind denn das? Und macht ihr das, so wie ich jetzt zum Schluss, nach Gefühl, Fokuswippe? Oder nutzt ihr solche Sachen wie Fokuspeaking sehr intensiv oder mit der Lupe? Was fotografiert ihr damit und was benutzt ihr damit? Das schreibt doch mal bitte in die Kommentare. Bin ich ja mal sehr interessiert. Ich hatte jetzt jedenfalls sehr viel Spaß mit diesen 25 mm manuell einfach mal ein bisschen loszuziehen. War mal wieder was anderes. War sehr schön. Ich muss mich jetzt nur noch mal an die Bilder machen. Nichts Besonderes halt, ne? Kleiner Spaziergang mit dem Pferd und so. War schön. Ach, so schön. Das hier auch?
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Es ist wieder Zeit, unserem Sponsor zu danken, und zwar enjoyercamera.com, die uns schon lange unterstützen und das auch diese Sendung wieder. Gleich vorweg 5% auf jede Bestellung. Gutschein Happy Shooting 2018, ganz wichtig. Wir wurden gebeten, nochmal auf den 2-in-1 Spider-Lite Backpacker Kit. Nicht den, sondern das. 2-in-1, diese Titel. 2-in-1 Spider-Lite Backpacker Kit hinzuweisen.
Nochmal? Das 2-in-1 Spider-Lite Backpacker Kit.
Genau, weil ich und als ich dann so sagte, echt schon wieder, meinte Ingo, ja, das Ding ist einfach so grenzgenial, das muss jeder haben. der Ingo ist ja unterwegs, tatsächlich viel unterwegs. Wer seinen Enjoyer Bike Kanal sich ja gut oder seinen Laden da kennt, der ist ja auch so Extremsportler, so Radfahrer, und macht da auch einen Vlog dazu.
Das klang jetzt gut. So Extremsportler, so Radfahrer.
Naja, so extrem halt. Also das muss man sich mal angucken.
Ich weiß, wie du es meinst, aber es klang gerade ganz lustig.
Auf YouTube mal diese Sachen angucken. Also hat da ein Video verlinkt. Der betreibt das schon sehr ernsthaft. Also der kann schon zu Recht dieses Zeug auch verkaufen, weil der kennt sich da wirklich aus. Und der benutzt das Ding halt ständig. Das heißt, er hat an seinem Rucksack dieses Spider-Lite-System dran, was am Rucksackriemen dran ist. Dann hat er noch so ein Halteriemen, was dann auch die Kamera tatsächlich ums Objektiv nochmal festhält. Da fällt also nichts runter, da klappert nichts, da schlackert nichts. Aber trotzdem hat er es in einer halben Sekunde irgendwie runtergenommen. Und also man kommt relativ schnell oder sehr schnell an die Kamera ran. Und kann dann eben switchen, zum Beispiel zwischen diesem Rucksackgurt und einem Hosengürtel. Also du kannst das System mal schnell umstecken und hast dann einfach, ja, in der Pause oder so halt mal die Kamera nicht am Rucksack, der da irgendwo im Gras liegt, sondern an der Hose. Und das Ganze ist natürlich sicherheitsverriegelt, da fällt also nichts raus. Wenn man also nicht will, dass das Ding nicht rausgeht, dann geht es auch nicht raus. Das Ganze mit der AK-Kameraplatte drunter, mit entsprechendem zusätzlichem, okay. Das AK-Swiss-Profil mit zusätzlichem Anschlussgewinde. Ja, und dann eben noch so dieses Schnellwechselsystem kannst du eben auch abnehmen, kannst dann zum Beispiel so einen GoPro-Adapter reinschieben. Also es ist tatsächlich so, eines dieser Videos, oft bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ja, diese Videos, das brauche ich mir nicht angucken, weil das
ist eh klar.
So, wenn ich es lese, ist eh klar. Mhm. Hier hat sich der Ingo tatsächlich die Zeit genommen, das mal so gründlich zu erklären, dass ich es, und auch gut zu erklären, dass ich es mir dann tatsächlich auch von vorne bis hinten angeschaut habe. Und ja, das Ding ist gut und das Ding ist es absolut wert, nochmal hier zu erwähnen. Also holt euch das
und das
bei Enjoy Your Camera im Laden oder im Online-Shop.
Und das ist das Video, was er selbst gemacht hat, ne? Also wo er drauf
genau.
zu sehen ist. Ja, also genau. Wo sieht man noch den Chef eines Unternehmens selber? Also hallo.
Also da eigentlich jetzt ständig,
weil der Vlog klicken. Los.
Also wir bedanken uns für die Unterstützung und wie gesagt 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2018 und weiter in der Sendung.
Tolles Ding, ja, vielen Dank. Ja, von Wolfgang kam eine News, weiß jetzt nicht, wie neu die noch ist, aber ich kannte es noch nicht. Und zwar soll mal wieder das Leben eines Fotografen verfilmt werden. In diesem Fall soll es von Gary Oldman verfilmt werden. Und es geht um das Leben von, ich versuche es auszusprechen, Edward Muybridge.
Ich glaube, Edward Muybridge darf man sagen.
Okay.
Also, darf man, glaube ich, sagen.
Edward Muybridge. Und das ist der, wer sich mit der Fotografie schon mal beschäftigt hat, der wird darüber gestolpert sein, wie es zum Bewegtbild gekommen ist. Nämlich, so sagt man, durch eine Wette, ob denn ein Pferd im Galopp auch wirklich mit allen vier Pferden in der Luft ist. Ich habe die Wette nicht verstanden.
Mit allen vier Pferden in der Luft.
Mit allen vier Hufen? Schwierig heute. Ob das Pferd
das ist,
mit allen
das ist Sommerloch.
Vier auch. Hufen gleichzeitig in der Luft ist, also ob es eine Schwebephase hat. Und um das, den Beweis anzutreten, musste man ja relativ schnell Fotos machen. Also, oder das Pferd eben genau in der richtigen Phase erwischen, was mit den Kameras auch nicht so ganz einfach war damals. Also hat er sich halt ein System ausgedacht, wo das Pferd dann so durch eine Reihe von Schnüren oder Bändern durchgeritten ist. Das fand ich eigentlich viel beeindruckender als die Kameratechnik. Das heißt, der Reiter reitet da so durch und immer wenn dann die Schnur dann vom Pferd durchgezogen oder durchgetrennt wird, wird eben ein Foto gemacht. Und damit hat er eben dann mehrere Kameras aufgebaut und hat dann diese ganze Galoppphase in Einzelbildern gehabt. Und konnte man sich wie so ein Daumenkino dann angucken und hat gesagt, jawohl, hier, guck, da fliegt das Pferd.
Ist übrigens interessant, ne? Das ist jetzt sein Claim to Fame, dafür kennt man ihn heute noch, aber hier steht drin, dass er unter anderem auch bekannt dafür war damals, also in den späten 1800ern, dass er den Liebhaber seiner Frau umgebracht hat.
Richtig. Damit ist er so ein bisschen, wie schreiben Sie, in Schande gefallen, Schande über ihn gekommen. Also die Geschichte scheint was herzugeben. Ganz offensichtlich. Gary Oldman steht geschrieben, schreibt das Ganze, directing, also wie sagt man, direktiert? Nee, also weiß ich auch nicht. Wie sagt man denn? Sag schnell, wenn man sagt, wie es läuft, Regie wahrscheinlich, ne?
Also der wird das schreiben, er wird Regie führen und er wird die Hauptrolle spielen.
Nee, nicht die Hauptrolle.
Ach nee, nicht die Hauptrolle. Nee,
eine kleinere Rolle, wohl irgendwie ein Freund von dem Muybridge. Also nicht in der Hauptrolle. Ja. Ich bin mal so gespannt. Es sind da schon ein paar Namen wohl gefallen, aber es gibt noch keine Zusagen, wer dann da tatsächlich mitmacht. Ich habe ich halte das ja für ein Gerücht, dass es um so eine Wette ging, ne? Weil dass ein Pferd eine Schwebephase im Galopp hat, da brauche ich keine schnellen Kameras dafür, da muss ich nur hingucken. Also ganz ehrlich, das fand ich irgendwie ein bisschen.
Vielleicht hatten die Leute damals langsamere Augen.
Schwarz-weiß ja auch nur.
Und nur noch schwarz-weiß
und
weniger Framerate, weißt du? Ja. Weniger Framerate in den Augen.
Das war ja schon bei Calvin und Hobbes geklärt, dass die Welt früher schwarz-weiß war.
Genau, korrekt.
Was übrigens, also ich freue mich drauf, Wolfgang, also vielen Dank für den Hinweis. Es wäre natürlich jetzt echt spannend, wenn das mal jemand im Auge behält, wie das da weitergeht. Das kann sich ja jetzt wahrscheinlich noch so ein, zwei Jahre hinziehen, bis wir da was sehen, aber fände ich schon interessant. Ja, und von wegen die Welt schwarz-weiß, irgendwann ist sie dann zur Farbe geworden und wie das mit dieser ganzen Farbe funktioniert, und zwar sowohl in unseren Monitoren als auch in unseren Augen und in der Kombination von diesen beiden, da hat uns der Stefan einen Link geschickt. Hallo für alle, die mal ganz genau wissen wollen, wie das mit der Farbwahrnehmung, Farbräumen und allem drumherum funktioniert, denen sei diese Webseite ans Herz gelegt, Color from Hex Codes to Eyeballs. Gruß Stefan. Tja, ich habe mir die Seite mal aufgemacht, habe dann so einen ganz kleinen Scrollbalken rechts im Browserfenster gesehen, habe dann oben mal angefangen zu lesen und ein bisschen runtergescrollt und gescrollt und dachte mir, ja, wer mal 1+ Stunden Zeit hat und Interesse an Farbtheorie, der kann sich das mal anschauen. Ich glaube, ich schaffe das so schnell nicht.
Also das ist schon sehr, sehr ausführlich und ich kann jetzt nicht sagen, wie fundiert, aber es sieht schon einigermaßen fundiert aus, allein schon wegen der ziemlich erschlagenen Menge. Da hätte man wahrscheinlich auch ein Buch draus machen können. Ich habe es mir auch nicht bis im Detail angeschaut, aber da geht es unter anderem um Empfindlichkeiten, wie das Auge sieht, wie das matcht mit den Sachen, die wir in den Kameras haben, mit Farbräumen,
Tja, und wenn da gelbe Zitronen liegen, welches Gelb ist es denn dann, was wir da sehen? Und so.
Also guckt da ruhig rein. Also gerade für die wirklich Neugierigen unter euch ist das mit Sicherheit ein gefundenes Fressen.
Und was ich ja auch immer ganz gerne so vorführe bei einer Bildbearbeitung, geht mal raus und fotografiert mal eine grüne Wiese. Und dann geht man in die Bildbearbeitung und versucht mal das Grün zu bearbeiten und staunt dann mal, wie viel Gelb da drin ist. Das ist nämlich eigentlich eher eine gelbe Wiese. Auch immer ganz interessant.
So, der Kai hat uns was geschrieben. Und zwar, moin ihr zwei, das Thema alte Klosterkamera lässt mich nicht mehr los.
Na, das im Kloster ist so eine ganz große alte Kamera.
Kamera mit kaputtem Balken, aber mit passendem Objektiv und keine Standardgröße. Das ist eine alte Studio-Porträtkamera. Da schreibt er, aber vielleicht sind Collodiumplatten doch eine größere Sauerei, als dass man das wirklich in Innenräumen veranstalten möchte. Also Collodium-Nassplatte ist tatsächlich ja so ein Ding, was zu der Zeit, wo es die Kamera gab, wahrscheinlich sogar recht aktuell war. Aber es ist halt eine Sauerei, auch nicht ganz ungiftig.
Ja, musst du immer Handschuhe und am besten noch
Handschuhmaske und was weiß ich alles. Also
genau, dass du das nicht einatmest. Er wollte ja unbedingt damit fotografieren und dann hast du ja so ein bisschen gesagt, nee, du das lass mal lieber mit der
Schwangerei. Also Collodium im Kloster, wir haben jetzt schon die Dunkelkammer da gehabt mit normalem Papier und so weiter. Ist Sauerei genug. Das müssen wir dem Kloster nicht auch noch antun. Außerdem ist das nicht ganz ungefährlich. Also deshalb Finger weg. Schreibt da aber weiter der Kai, aber es gibt eine Alternative, Trockenplatten. Man kann sie für halbwegs kleines Geld bekommen, sagt Peter Pixel und der Typ auf Etsy fertigt auch spezielle Formate an Klostergeister. Ich komme.
Jetzt musst du mir mal erklären, was eine Trockenplatte ist. Ja, eine Trockenplatte, also die wird halt nicht nass sein, so viel ist mir jetzt auch klar, aber was ist der Unterschied zur Nassplatte?
Also die Nassplatte, wie jetzt genau Collodion funktioniert, will ich jetzt gar nicht erklären, außer dass Collodion nass fotografieren muss. Also die Platte muss tatsächlich frisch sensibilisiert sein, dann kommt die in die Kassette rein. Bei der Nassplatte wird dann fotografiert innerhalb von, ich glaube, 5 Minuten Zeit hast du ungefähr und muss dann auch sofort entwickelt werden. Mhm. Die Trockenplatte ist eigentlich vom Prinzip her nichts anderes wie auch ein Stück Film, nur dass es eben eine Glasplatte ist. Also diese alten Glasplatten, von denen manche von euch noch mal irgendwo was gehört haben mögen, diese Glasplatten werden mit einer Emulsion beschichtet. Mhm. Also da ist eine Emulsion, die besteht aus, gute Frage, ich vermute Gelatine und darin gelösten Silberhalogeniden, wird beschichtet. Also wird oben quasi eine Schicht drauf gegossen, die wird trocknen gelassen. Und dann kann man die entsprechend hinten in die Kamera reintun und belichten. Und dann hat man ein Negativ auf Glas. Und das kann man natürlich dann durchleuchten und für Kontaktabzüge oder andere Sachen verwenden. Das ist kann man da jetzt kaufen, ja. Da gibt es also Leute, die einem das verkaufen. Man kann es aber tatsächlich auch selber machen.
Nur ganz kurz, der Vorteil bei diesen Trockenplatten ist dann ja der, dass du sie A, auf Vorrat vorbereiten kannst.
Genau.
Lichtdicht verpacken, transportieren. Du musst sie nicht sofort belichten. Und wenn du sie belichtet hast, dann kannst du sie wieder ganz normal verpacken und kannst sie dann später in der Dunkelkammer entwickeln, wie ein normaler Film eben.
Korrekt. Und das war eben eine Zeit lang, war das der Standard? Vor allem bevor es eben Film gab, weil Film hat das Ganze wesentlich bruchsicherer gemacht und wesentlich
leichter, ne?
Leichter natürlich.
Ja, kompakter, leichter.
Aber ich kenn so Geschichten, habe so Geschichten gelesen von Fotografen, die irgendwo im Himalaya unterwegs waren und dann waren irgendwie 4 Träger damit beschäftigt, die Kamera, die Objektive und die Glasplatten zu transportieren. Die waren dann in Holzkisten in speziellen. Mit so Schlitzen drin und da waren dann die Glasplatten drin und wehe, so eine Kiste ist runtergefallen, dann waren die Negative kaputt.
Übrigens fand ich auch ganz faszinierend, bei Peter Pixel steht geschrieben, dass diese Trockenplatten tatsächlich der große Fortschritt waren, gerade für diese ganzen Fotografen, die dann auch gereist sind, die dann durch die Lande gereist sind und dann eben auf Vorrat was mitnehmen konnten und dann nicht unterwegs irgendwie mit der Entwicklung zu tun haben mussten. Und das ist erfunden von einem Dr. Richard L. Maddox im Jahr 1871. Das muss man sich mal vorstellen.
Wow. Ja, so alt ist die Fotografie, die ist ja älter.
Ja, und ist ja noch älter, ja klar. Aber das ist ja schon ein ganz bequemer Fortschritt gewesen. Und da sieht man so ein bisschen diese Weiterentwicklung. Ne? Erst irgendwie was Lichtempfindliches draufkippen, dann das Ganze haltbar machen, dann aus dem Glas wieder irgendwie was Flacheres, Beweglicheres Papier machen. Cool.
Tja.
Jetzt sagst du aber, man muss das nicht bei Etsy kaufen, man kann das selber machen?
Naja, also ich kann jetzt nicht genau sagen, wo man Emulsion bekommt, aber man bekommt Emulsion. Man kann tatsächlich heute auch Emulsion kaufen und die dann auf Dinge drauf tun, unter anderem auf Glas. Mhm. Im Prinzip ist es nichts anderes als ein Stück Film heute. Das ist ja auch ein Träger und auf diesen Träger wird diese Emulsion aufgegossen und dann lässt man sie trocknen. Mhm. Nur, dass das halt beim Film in großen Maschinen auf Rollen passiert und hier so im Einzelstück gemacht wird. Und das die richtige Dosierung, also es wird da nicht drauf gepinselt, sondern der Vorgang ist ganz interessant. Man nimmt diese Glasplatte, also in der Regel hast du dann so mit einer Hand, mit Handschuhen irgendwo so diese Glasplatte an den Fingerspitzen, waagerecht. Und dann gießt du dann diese Emulsion drauf, die ist so ein bisschen dickflüssig, so wie so ein ganz dünner Honig. Und dann hält die Oberflächenspannung quasi das Ding auf dem Glas. Also es läuft bis zum Rand, aber da ist dann halt die Oberflächenspannung, harte Kante von dem Glas. Und dann kannst du die so quasi so vorsichtig drehen, schwenken, dass das dann so in alle Ecken läuft und dann lässt es über eine Ecke wieder zurück in die Flasche laufen, was überflüssig ist.
Und das ist nur so ein ganz dünner Film, der bleibt dann
drauf. Und dann bleibt da nur ein dünner Film drauf und der wird in der Regel wird das bei Tageslicht gemacht oder bei Licht gemacht und das wird dann später sensibilisiert, nochmal in einer speziellen Lösung. Und dann ist es lichtsensibel. Das wird dann im Dunkeln gemacht. Also ist natürlich, ich sag mal, heute ist wahrscheinlich sinnvoller, das zu kaufen, weil das ist schon richtig Arbeit.
Interessant.
Kai, wäre das was für dich, selbst beschichtete Trockenplatten?
Ich sehe schon wieder Projekte wachsen.
Ja, und Empfindlichkeit ist natürlich so ein Thema. Ne? Willst du die belichten, musst du auch ordentlich Licht haben, weil
was die ist sind tatsächlich...
Ja, die sind ganz unten. Also zwischen 1 und 5 irgendwo liegen die. Das ist...
Fotopapier hat mehr, oder? Da sind wir so bei 20 oder so, glaube ich, oder? 10,
20? Das kommt drauf an. Außerdem ist es natürlich nur in sehr eingeschränkten Wellenlängenbereichen sichtbar. Also da kommt auch so ein bisschen das mit der ISO her. Du hast ja heute in Schwarz-Weiß-Material Farbstoffe drin, die quasi fluoreszieren. Also eigentlich sehen diese Silberhalogenide nur UV und blaues Licht.
Okay.
Da geht schon im grünen Bereich, sieht das schon fast nichts mehr. Das heißt, was grün und rot im Bild ist, taucht halt nicht auf oder bleibt schwarz. Und das ist ein bisschen problematisch, weil du hast halt dann so diese typische Anmutung, ne? So sehr, sehr kontrastreiche Bilder, Gesichter, wo du Sommersprossen siehst, die eigentlich kaum da sind und solche Sachen.
Okay.
Also Haut sieht älter aus und das hat man erst später dann tatsächlich hinbekommen durch durch Hinzugeben von bestimmten Farbstoffen in diese Emulsion dann auch die Empfindlichkeit in andere Wellenlängenbereiche noch auszudehnen. Das heißt, dass du hast dann Farbstoffe, die grünes Licht aufnehmen und dann in UV umwandeln. Mhm. Und dann das Gleiche natürlich mit Rot und mit anderen Wellenlängenbereichen. Und das haben diese Platten haben das nicht. Hm. Das heißt, du brauchst tatsächlich Sonnenlicht. Ja. Oder sehr viel UV-Licht.
Viel Licht halt. Ja. Oh, ich bin gespannt. Also Kai wird uns bestimmt auf dem Laufenden halten.
Aber mach das mal, Kai. Also du kriegst sie mit Sicherheit in 4x5 Zoll. Also passend für Großformat. Für heutiges Großformat.
Diese Klosterkamera ist gar nicht so wahnsinnig groß vom Format. Das ist einfach ein verdammt großer Holzkasten, aber das Format ist gar nicht so groß.
Also das Loch hinten, wo die Kassette rankommt, die es übrigens nicht gibt, ne, bei der Kamera, müsste man so auch noch was bauen, ist quadratisch und ist größer als 4 oder 5 Zoll, aber nicht so viel.
Nicht so viel, wie man von der Kamera erwarten würde, wenn man sie
da
so
könnte sieht. Man sicher mit irgendeinem 3D gedruckten Adapter irgendwie so eine 4x5 Zoll Kassette anflanschen. Das müsste schon gehen.
Also brauchen wir einen 3D Drucker vor Ort?
Naja. Ach, Jochen, hallo Jochen, du bist doch, der ist heute nicht im Chat, aber das wäre so. Bring doch mal mit.
Da fallen mir ja Termine ein, ne?
Da fallen dir Termine ein?
Ja, wenn man sowas machen will, muss man das ja planen. Zum Beispiel
so, für unseren
Geistern. Aber wir haben ja noch andere Termine. Aber ich glaube, wir haben keine neuen, ne?
Ich wollte jetzt eigentlich noch mal aber das lasse ich jetzt. Die Fanfare kommt heute nicht. Nein, wir haben keine Termine. Aber falls ihr Termine habt, dann werft sie uns in den Terminkalender. Den findet ihr auf happyshooting.de/Terminkalender, beziehungsweise in den Shownotes zu dieser Sendung. Da dürft ihr fotografische Termine eintragen. Das müssen nicht eure eigenen Termine sein. Das können auch einfach Ausstellungen sein, die ihr bemerkt habt, auf die ihr aufmerksam geworden seid, und wir erzählen sie dann gerne hier in der Sendung. Ist natürlich sinnvoll, wenn die nicht irgendwie jetzt am Wochenende sind, weil dann ist es zu spät. Ich denke, so 2-3 Wochen Vorlauf sollte das mindestens haben, damit das dann auch sinnvoll ist.
Das ist hilfreich. Ja.
Tja.
Machen wir so. Und du machst nächstes Jahr auch wieder eine Menge. Du hast, glaube ich, schon einige Termine fix, nicht wahr?
Also Termine. Jetzt am Wochenende ist Gestaltungsworkshop. Dieses Jahr im Juni noch ein Einstieg ins Großformat. Der ist aber schon ausverkauft. Also gibt's aber im November noch mal einen. Dann haben wir noch Mensch-Workshop, Licht-Workshop. Und dann dieses Jahr noch diese Irland- und Lofoten- und Marokko-Reise. Da ist jeweils noch so circa 1 bis 1,5 Plätze frei, maximal. Mhm. Also dieses Jahr ist eigentlich so von der Planung durch. Wird also jetzt nichts Neues mehr dazukommen für den Rest vom Jahr.
Aber wenn ihr jetzt Bock habt, noch irgendwie was mit Licht zu machen oder bei Mensch, können wir auch gerne Blitze auspacken, wenn ihr mögt. Dann gibt's im Juli und im September noch die Chance dazu.
Genau, also dieses Jahr sind noch so ein paar Veranstaltungen, findet ihr alles auf happyshooting.de/workshop. Die News sind, dass die Reiseplanung 2019 steht. Endlich, eigentlich wäre ich immer früher dran, aber dieses Jahr hat sich das echt ein bisschen verzögert. Das ist das ging dieses Jahr einfach ein bisschen länger, aber dafür stehen die jetzt und sie sind noch nicht alle online. Also ihr seid die Ersten hier quasi, die es erfahren. Drei Termine sind online, und zwar 2 Arktis-Termine. Da hatte ich mal kurz davon geredet, vor ein paar Wochen. Das hat ein bisschen länger gedauert, weil es da noch eine Veränderung gab im Schiff, aber im Februar bin ich zweimal jeweils eine Woche auf der MS Togo. Das ist ein Schiff, ich glaube Baujahr irgendwann in den 60ern, wunderschönes Schiff, Holzrumpf, hat interessante, also schöne Doppelkabinen, also so 2 Bettkabinen, aber nicht so Stockbetten, sondern nebeneinander mit Bad drin und so. Also schon ganz komfortabel. Und da werden wir im Ende Februar, Mitte, Ende Februar zweimal tatsächlich unterwegs sein, von Tromsø aus, Nordnorwegen, runter zu den Lofoten. Und ich bin ja der absolute Lofoten-Fan. Hm. Und die werde ich ja dieses Jahr auch noch mal im September vom Land aus quasi erkunden. Aber da werden wir sie dann vom Wasser aus erkunden. Das ist schon irgendwie eine geile andere Herangehensweise. Mit Nordlichtern, hoffentlich mit Robben, Wale möglicherweise, arktische Landschaften, Fjordlandschaften, Fischerdörfer und so weiter. Mit der Ende Februar ist auch vom nennt das Bild, was du gerade gepostet hast, ist das falsche, Boris.
Ist das falsche?
Das ist nicht die, das ist ein Kriegsschiff von 1938.
Ich dachte, das wäre umgebaut oder so.
Nein, das ist viel kleiner.
Dann ist es dieses hier.
Es sind 12 Leute. Es sind 12 Leute auf diesem Schiff. 12 Gäste und 5 Crew.
Dann ist es das da.
Genau, richtig. Das Licht wird geil. Mitte bis Ende Februar sind insgesamt, ich glaube, 8 bis 9 Stunden Sonne pro Tag. Also da ist die arktische Nacht schon wieder rum. Und das Licht ist, also die Sonne kommt hoch, aber nicht weit. Das heißt, wir haben tatsächlich so von morgens 8:30, 9 oder so, bis zum Abend haben wir Sonnenuntergang. Das ist quasi permanent.
Permanenter Sonnenuntergang.
Permanenter Sonnenuntergang. Und das Sagenhafte an dieser Sache, neben dem, dass wir da mit, wie gesagt, maximal 12 Leuten pro Reise auf dem Schiff sind, das nächste Sagenhafte, das ist tatsächlich der Preis an dem Ding. Den haben wir nämlich jetzt so weit drücken können, dass der für die gesamte Sache, also das sind 8 Tage insgesamt pro Reise, unter 2.800 Euro liegen wird.
Okay.
Und das ist inklusive Flug.
All inclusive quasi.
Inklusive Flug. Das heißt, Flug ab Frankfurt ist da mit drin. Mhm. Allein der kostet, und zwar ein Direktflug. Allein so ein Direktflug kostet schon irgendwie 400-500 Euro. Also das ist so hammergeil, dieses Angebot. das habe ich jetzt gerade auf Tipps from the Top Floor rausgelassen noch. Das wird mit Sicherheit relativ zügig weg sein. Also wer da mit möchte.
Das machst du gleich zweimal, ja?
Das mache ich gleich zweimal hintereinander. Mhm. Das war die Planung mit dem Veranstalter. Mhm. War relativ klar. Direktflug, Sonja, meines Wissens. Direktflug nach Tromsø von Frankfurt.
Tja. Non-Stop-Flug wäre ja blöd. Man möchte ja irgendwann mal ankommen, ne?
Genau, man möchte irgendwann anhalten.
Okay.
Ja, Sonja ist aus der Reisebranche, ne? Die hat da, die kennt sich da aus.
Ja.
Pass auf, noch ganz kurz zu den anderen Sachen. Die sind jetzt teilweise...
Du hast
teilweise,
auch noch wärmeres.
Ja, genau, auch noch wärmere Sachen anzubieten. Und zwar im April geht's nach Italien. Da werden wir uns Cinque Terre und die Toskana anschauen. Mit einem Profi-Fotografen vor Ort. Das heißt, jemand, der die Gegend tatsächlich wie seine Westentasche kennt. Dann im Mai geht's nach...
Erklär mich kurz auf, was ist Cinque Terre? Also fünf
Erden, eine Gegend, oder was? Eine Gegend in Italien.
Terre? Ist das Erde oder was heißt das?
Cinque Terre heißt, ich vermute.
Okay.
Die heißt halt so, Cinque Terre, einfach mal.
Okay.
In den Google eingeben.
Ich google mal.
Im Mai gehen wir nach Tschechien. 8 Tage lang.
Oh, das, wohin denn da?
Ja, Prag und die böhmischen Schlösser, so die ganze böhmische Ecke. Und Moravien vor allem. Moravien ist so, man sagt, das ist die Toskana der Tschechei. Das ist quasi auch so von der Landschaft her einfach mit diesen fließenden Hügeln und Feldern und also landschaftlich total geil. Nur nicht mit den Zypressen, die man aus der Toskana kennt. Aber sonst stimmt das alles.
Okay.
Juni, ein bisschen was ganz Außergewöhnlicheres. Ich kann ja dann doch nicht ganz von Asien ablassen.
5 Länder übrigens, ich korrigiere mich gerade mal. Entschuldigung.
Ich kann ja doch nicht ganz die Finger von Asien lassen. Im Juni geht's nach Kirgisistan. Das ist der kleine Bruder von Kasachstan. Das ist in Zentralasien entlang der Seidenstraße. Also das war früher ein wichtiger Stopp auf der Seidenstraße.
Mhm.
In den Tianshan-Bergen, also das ist ein Bergdorf, ein Berggegend oder hat zumindest viel Berge. Das ist ein sehr relaxtes Bergvolk dort. Da gibt es Schneeleoparden, da gibt es viele Reiter. Und ja, das muss einfach total geil sein, da wollte ich schon immer hin.
Da habe ich mal vor gar nicht so langer Zeit eine Dokumentation drüber gesehen, gerade über eben die Reiter. Mit mit ihren. Ja. Das sind ganz, ganz witzige Sättel, wenn man nur unsere Sättel kennt.
Das ist so ein bisschen, also so, ich glaube so vom Stil her, das ist nicht direkt neben der Mongolei, aber diese mongolischen Reiter, die kennt man wahrscheinlich eher. Aber das ist so die Ecke, die ist einfach noch so ein bisschen unbereister. Also da wirst du auch Sachen sehen, die du halt sonst so nicht bekommst. Cool. Oder wo es sonst zu touristisch wird, und das wird das halt ganz sicher nicht werden. Grönland.
Wieder. Wird wieder kühl.
Im September. Ja.
September. So.
Und das werden wir diesmal nicht vom Schiff machen, sondern vom Land aus, von Tassilaq aus, geht's dann mit dem Schnellboot an der Ostküste von Grönland hoch und runter. Diverse Fjorde, diverse Gletscher. Wir haben insgesamt 8 Tage dort Zeit, um das zu erkunden. Und natürlich auch viel, viel draußen zu sein, nämlich zwischen den Eisbergen. Weil wenn es irgendwo geile Eisberge gibt, dann um Grönland.
Mhm.
Und mit dem Schnellboot können wir da tatsächlich dann auch relativ nah an die Dinger ran und die quasi von allen Seiten fotografieren.
Ah. Das ist so, man spürt förmlich das Abenteuer. Es mag jetzt auch in der Hitze hier drinnen liegen, aber so ist es, wenn ich jetzt an die Gletscher denke. Ja, schon geil.
Tja. Und dann die letzte Reise noch. Nächstes Jahr wird voll. Also das wird mir jetzt erst klar, wie viel das eigentlich ist. Nächstes Jahr Rumänien noch. Im Oktober. Ah, ja. Also Herbst in Rumänien. 11 Tage. So Bukarest und Pestera, Karpaten natürlich. Also die Karpaten, die Berge. Transsilvanien. Mm. Das Draculas Schloss.
Na, natürlich. Da kommen die ganzen Vampire her.
Mhm, genau. Leute, Menschen, Bären. Sehr traditionelles Leben. Die leben da so ein bisschen noch teilweise wie die Amish. Ne? Das ist sehr, sehr, sehr alt und traditionell noch dort. Aber als EU-Mitglied. Cool. Rumänien ist EU-Mitglied. Ja, das ist der Plan für nächstes Jahr. Arktis, Italien, Tschechien, Kirgisistan, Grönland, Rumänien.
Und die genauen Termine kommen dann jetzt so Stückchen für Stückchen, denke ich mal, online auf der Workshop-Seite, ne?
Genau, also Arktis steht schon online, ist schon buchbar. Rumänien wird demnächst buchbar sein, ist aber auch schon online. Mhm. Und die anderen Termine, die werden jetzt so ich hoffe mal bis nächste Woche alle online sein. Das ist nochmal richtig Arbeit.
Krass. Ja, klingt super. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir erstmal noch 2018. Ihr könnt am 21. Juli noch nach Hannover kommen zum Lichtworkshop, genau. Oder im September zum Menschworkshop. Und im September Menschworkshop und November nochmal Großformat bei dir, ne?
Genau.
Also von daher. Ja, wir freuen uns auf euch.
Ich freue mich, wenn die dann endlich alle online sind. Du, das ist richtig Arbeit. Du musst die Fotos zusammensuchen und die Texte und das ist.
Ich staune aber auch. Ich meine, alter Schwede, das ist ein ganz schön fettes Programm, was du da ziehst. Wir wollen ja auch noch nächstes Jahr ein paar Workshops machen.
Ja, die kriegen wir auch noch unter irgendwie. Es wird halt jetzt knapp mit den Terminen, aber.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Nee, so viel ist das nicht. 11 Tage, 8 Tage, 13 Tage, 8 Tage, 7 Tage.
Ich sehe uns schon irgendeinen tollen Workshop in Frankfurt machen, weil du genau an dem Freitag vom Workshop in Frankfurt landest. Irgendwie auf dem Rückweg.
Also Sonja ist übrigens auch zufrieden, weil jetzt Laurent hat mal eben nachgegoogelt und das ist tatsächlich ein Nonstop-Flug. Also der geht durch.
Ohne Zwischenlandung.
Ohne Zwischenlandung. Tja.
Ja, das ist wieder so begriffliche Kleinigkeiten. Ne? Wenn mir jemand sagt, das ist ein Direktflug, dann würde ich sagen, das geht direkt dahin. Aber
jetzt schreibt Sonja, die steigen auf jeden Fall um.
Ja, und Sonja sagt Direktflug.
Ach nee, SAS wäre, steigt um. Ah, okay.
Direkt ist halt
Lufthansa-Flug sogar.
Umstieg, genau.
Und aber das ist also ohne. Dieses Angebot mit diesem Flug ist einfach irgendwie so Hammer.
Das ist schon nicht.
Also ich meine, das ist der Veranstalter, der das dann nachher letztendlich quasi wuppt, aber
sehr gut.
Naja. Jetzt ist aber genug.
Jetzt ist aber genug. Kommen wir zu den wichtigen Dingen.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Nach der Werbung kommt die Werbung. Jetzt kriegen wir aber E-Mails.
Wetten. Jetzt wird es nämlich richtig wichtig, denn wir werden unterstützt von Jimdo, wo ihr euch ganz einfach und vor allen Dingen sehr schnell durchaus ansehnliche Webseiten bauen könnt, die nämlich dann auch auf jeder Bildschirmauflösung sehr ansehnlich aussehen, weil sich diese Templates nämlich ja responsive anpassen an das, wie der Webseitenbesucher sich eure Webseite anschaut. Das könnt ihr mal ausprobieren. Da gibt es halt den ganz klassischen Designer, den sie in der Vergangenheit schon benutzt haben, oder eben, wenn es wirklich mal ganz schnell gehen darf und ihr euch wirklich ja mit technischen Details gar nicht auseinandersetzen mögt, dann benutzt das mal mit dem Dolphin. Ist nichts, was ihr euch besonders anmelden müsst oder sowas. Einfach, wenn ihr euren Account da angelegt habt, was kostenlos ist und ihr klickt auf neue Webseite anlegen, dann kommt dann die Frage eben, ob ihr das mit dem Dolphin machen möchtet oder eben mit dem anderen Designer. Nehmt ruhig mal den Dolphin. Da beantwortet ihr einfach ein paar Fragen und habt dann schon eine fertige Webseite vor der Nase, also fertig im Sinne von Stockfotos, die ihr auch drinnen lassen dürft und benutzen dürft. Dann geht ihr nochmal durch die schon fertig ausgefüllten Textfelder, guckt mal an, was da so die Vorschläge sind, was da so drinnen stehen könnte, entwickelt dadurch vielleicht eine Idee, textet euch da schnell was rein und fertig. Ganze Module könnt ihr da reinsetzen und austauschen. Ein Modul heißt immer so ein Design-Element, ein Bild, drei Bilder nebeneinander, ein Spaltenelement. Und dann kann man da natürlich auch noch beliebig irgendwie Dinge rein, raus, aktivieren, wegmachen, was auch immer. Und das fände ich eine tolle Sache. Und ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an mit einer kleinen Serie. Mal gucken, ob ich das länger als heute durchhalte. Mit Möglichkeiten, die ihr machen könnt. Stellt euch vor, ihr habt ein Eiscafé. Und jeden Mittwoch ist Musiktag und ihr habt jeden Mittwoch irgendwie einen Tenor aus der Umgebung da, der da Was? Italienische Volksweisen zum Besten gibt, kostenlos zum Eis dazu quasi.
Gibt's sowas?
Keine Ahnung, aber das wäre doch mal was. Also das ist jetzt eine Geschäftsidee für euch. Ein Eiscafé mit italienischem Tenor.
Ich mach die Stimmung.
Tolle Untermalung, schöne Stimmung. Wir können ja auch noch ein bisschen mit den Gläsern klappern im Hintergrund. Dann habt ihr eine tolle Location, aber dann müsstet ihr natürlich irgendwo euren Besuchern auch sagen, wann ihr offen habt, was für ein Eis gerade im Angebot ist und vielleicht welcher Tenor denn nächste Woche zum Singen kommt. Vielleicht sogar mit einem kleinen Schnipsel von einem Video von dem Tenor. Und das alles ist überhaupt kein Problem. Mit Jimdo ist in 3 Minuten die Webseite am Start. Dann habt ihr irgendwie in den nächsten 10, 20 Minuten habt ihr da eure Fotos per Drag and Drop reingezogen und Texte reingeschrieben. Und dann verlinkt ihr einfach einmal pro Woche ein neues Video vom nächsten Starttenor, der da zum Singen kommt. Und seid schon fertig. Ich finde das großartig. Und viele, viel mehr kleinere Geschäfte und auch Selbstständige sollten eine kleine, einfache Webseite haben, die eben dank SEO auch gut gefunden wird. Dabei unterstützt euch Jimdo auch. Könnt ihr kostenlos ausprobieren, bleibt auch kostenlos. Wenn ihr mehr wollt, mehr Seiten, mehr Möglichkeiten, mehr SEO und so weiter und so fort, dann könnt ihr Geld reinwerfen und dann benutzt doch unseren Code Belichtigung oder happyshooting.de/Jimdo. Da spart ihr nämlich 15 Euro und das solltet ihr euch nicht nehmen lassen. Tja. Jimdo, danke für den tollen Support und für die schönen Webseiten, die ihr da so baut.
Ja, vielen, vielen Dank. Haben wir Medien? Haben wir Fragen? Auch Hassfragen kam, glaube ich, was rein.
Ich gucke gerade mal.
Der Wolfgang fragt, oh, hast du aber Glück, dass wir das jetzt gerade sehen. Eigentlich sollte man Großfrage davor schreiben, sonst gucken wir nicht. Wolfgang, ich habe da meine Großformatfrage für meine Vogtländer. Avus 9x12 habe ich kürzlich einige uralte Peruts per Chromo 17 DIN.
Was?
Er hat den Satz nicht zu Ende gebracht. Platten bekommen, die ich gerne belichten würde. Aha, er hat sich dann selber geantwortet. Interessant. Mit wie viel Abweichung DIN können die wohl belichtet werden und wie können sie entwickelt werden? Ich weiß nicht, was per Chromo 17 ist. Per Chromo, das ist also ein Farbprozess per Chromo, klingt also vom Wort her auf jeden Fall mal sehr nach Farbe. Die Perutz Fotowerke waren ein Unternehmen der photochemischen Industrie bis 1964, dann wurden sie von Agfa übernommen in München, Perutz. Ich vermute, behaupte mal, dass dieser Farbprozess, also dass du die nicht mehr entwickeln kannst heute. Ich vermute, dass da keiner in der Lage ist, das Zeug zu entwickeln. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
Falls jemand weiß, wer dazu in der Lage ist oder er sogar selbst dazu in der Lage ist, ne, wisst ihr ja, wo ihr hingeht, auf happyshooting.de und dann guckt ihr mal hier zur Folge, was haben wir, 563 und dann ab in die Kommentare und dann könnt ihr sagen, ja Mensch, ist doch ganz klar, diesen, wie heißt er, Putzi-Patzi kann ich hier,
Perutz-Foto.
Kann ich wunderbar in meine Pampe werfen und gib her, entwickle ich für dich. Vielleicht, kann ja sein. Ne? Schauen wir mal. Auf Google Plus gibt es tatsächlich von Rolf eine Frage. Schau an, Google Plus lebt. Hallo Jungs, suche Ideen, was man mit einem defekten DLP-Beamer anstellen kann. Mit der Optik kann man ja vielleicht so eine Art Gobo bauen. 3, 2, 1, glückliches Schießen.
Also defekt heißt dann also, die Optik ist intakt und der Rest irgendwie kaputt.
Ja.
Ja, Optik rausbauen, vorne Kamera halten und mal gucken, was passiert.
Was tatsächlich gemacht wird, guck dir mal die, wie heißt denn jetzt, Squeezer Lens an. Mhm. Also wie man spricht, Squeezer, S-Q-E-E-Z-E-R, Squeezer Lens, such da mal nach. Das ist ein Mensch, der baut aus solchen Optiken tatsächlich Objektive. Da wird einfach ein Stück Gummischlauch zwischen das Objektiv und einem entsprechenden Kamera-Bajonett-Adapter gemacht, in einem vernünftigen Abstand, dass man durch Ziehen und Drücken so ein bisschen durch den Fokusbereich vom Nahbereich bis so unendlich kommen kann. Und dann hast du quasi ein Freelensing, nur eben ein bisschen bequemer und ohne Lichteinfall von der Seite. Und ansonsten könnte man es mit Freelensing ausprobieren. Ne? Man muss halt mal gucken, was das Ding für eine Brennweite hat. Davon hängt das dann ab, mit welcher Kamera das sinnvoll zu benutzen ist. Kann also sein, dass das jetzt an der Micro Four Thirds einfach sehr tälig ist zum Beispiel und dass man dann vielleicht eher so in Richtung Kleinbild oder Mittelformat gehen möchte. Aber das könnte man durchaus mal ausprobieren. Das ist bestimmt eine schöne Idee. Oder was man auch draus bauen könnte, wir hatten ja hier schon mal jemanden zum Gast im Interview, der aus alten Kameras Lampen baut. Also so Effektbeleuchtung, indem er einfach auf die Filmebene eine LED gepackt hat. Chris mag das überhaupt nicht. Ich finde das total cool. Das tut so weh. Und wenn man jetzt aber so eine Optik hat, dann könnte man sich ja zum Beispiel einen Holzkasten bauen, so in der Optik von einer alten Fachkamera oder sowas. Die Optik einfach vorne dran, in den Kasten selber dann eine LED eben rein und dann ja durch Variation des Abstands eben halt ein mehr oder weniger scharfes Muster an die Wand projizieren.
Wobei letztendlich, es war ja vorher ein Projektor und es ist jetzt wieder ein Projektor. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie eine 100 Jahre alte Kamera, die da zerlegt wird, sondern
ein
DLP-Projektor, dann ist das auch okay, dann mach mal. Ja, aber das Objektiv ist ein Projektionsobjektiv.
Ja, ja,
diese Squeezer-Lenses benutzen auch Projektionsobjektive ganz gerne. Mhm. Und der Projektor hat ja dann zwischen Optik und DLP-Element quasi einen fixen Abstand. Und wenn man den irgendwie hinbekommt mit so einem Quetschadapter, dann kann man damit natürlich auch auf eine Kamera ordentlich fokussieren.
Jo, du, also wenn man so eine Kiste tatsächlich über hat, weil sie sowieso Matsche ist und bevor man es wegwirft, ja klar, Optik rausbauen und mal versuchen, vor die Kamera zu kleben. Kann man ja durch loses Vorhalten mal so ermitteln, wo so der Abstand wäre, wo es dann scharf ist. Weil Schärfe geht ja dann nur durch Abstand einzustellen. Ja, und dann misst du das mal so grob aus und ja, wie gesagt, such mal nach Squeezer-Lens, dann siehst du, was ich meine und kannst dir die entsprechenden Teile im Baumarkt besorgen, bisschen Kleber dazu und dann ab dafür. Coole Sache. Will ich dann aber das Ergebnis sehen hier, ne? Mhm.
Genau. Es gibt eine neue Aufgabe.
Ja.
Wir haben eine neue Aufgabe.
In der Pre-Show durch Voting ermittelt. Ach, du jetzt hast ja doch das mit den meisten Stimmen genommen.
Natürlich. Hallo, das ist eine ganz faire demokratische Abstimmung gewesen. Ich weiß gar nicht, was da jetzt hier.
Ja, mein Vorschlag wäre ja gewesen, den mit den wenigsten Stimmen zu nehmen, um dann
Nein, die Regeln darf man nicht hinterher ändern. Das geht nicht.
Gut. Also, die neue Aufgabe lautet trocken. Ist das echt trocken? Hat Danke dann doch verloren?
Ja. Also, ich kann das nochmal zurückscrollen. Trocken hat gewonnen. Ja. 8-7.
Ah, knapp. Okay. Also die neue Aufgabe lautet trocken, läuft vom 7.6. bis 21.6.2018. Ihr macht also in der Zeit vom 7. Juni 2018 bis zum 21. Juni 2018 ein neues Bild zum Thema trocken. ladet es dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HSTrocken. Tja, so einfach ist das und schon nehmt ihr an unserer Verlosung teil. Wir gucken mal, was wir dann verlosen. Das entscheiden wir immer spontan.
Was wir so finden. Ganz spontan.
Ja, sehr schön. Super. Sollen wir mal ein Geräuschrätsel auflösen von der Andrea?
Dieses leicht asthmatische Geräuschrätsel. Dieses, ja, lass noch mal hören.
Auch dieses Pling. Hallo Boris, hallo Chris, schreibt die Andrea. Nachdem ich in der Vergangenheit immer nur Gutes über euren Podcast gehört habe, hat es mich vor gut einem Jahr auch mal in den Ohren gejuckt, reinzuhören. Hey, tolle Formulierung. Und wie ihr merkt, ich bin nicht mehr losgekommen und ihr habt mir seither schon einige Bahn- oder Autofahrten unterhaltsamer oder sogar lehrreich gemacht. Und obwohl ich mit dem Geräuschrätsel an sich noch nie etwas anfangen konnte, in Klammern, gibt es denn tatsächlich Menschen, die Kameras am Geräusch erkennen? Hat es mich letztens irritiert, als ihr keines mehr hattet. Daher habe ich euch mal zwei aufgenommene Dateien angefügt. Vielleicht könnt ihr ja davon etwas gebrauchen. In der Aufnahme ME112, das ist die gerade gehörte, hört man das Aufziehen und Auslösen einer Pentax ME, gefolgt vom Aufziehen und Auslösen mit einem ca. 12 Sekunden Selbstauslöser der Kamera. Die Pentax ME ist eine Kleinbildspiegelreflexkamera, die 1976 erschienen ist und damals als weltweit kompakteste SLR für das 24x36mm Filmformat beworben wurde. Mit ihr bin ich gerade dabei, die manuelle Fotografie zu entdecken, nachdem ich fotografisch sonst immer digital unterwegs war und bin, abgesehen von Kompaktkameras als Kind. Dass mir ausgerechnet eine analoge Pentax zugetragen wurde, ist praktisch, da das auch meine digitale Kameramarke ist und passende Objektive damit schon vorhanden sind. Als zweite Aufnahme findet ihr daher noch das Auslösen sowie das Auslösen mit 2 Sekunden Selbstauslöser einer Pentax K7. Und die klingt so, nämlich so zum Vergleich mal.
K70.
Die K70. Also da hörst du beim Selbstauslöser kein Rasseln mehr.
Ja, das ist ja jetzt aber auch eine Kamera, die etwas moderner ist.
Tja, sagt sie, macht weiter so. Viele Grüße aus der Nähe von München. Die Andrea. Ja, herzliche Grüße zurück, Andrea.
Das ist doch schön. Man muss einfach nur aufhören, Geräuschrätsel zu machen, dann kommt man ganz alleine welche. Ganz genau. Muss man nicht mal mehr drum betteln. Dann sind sie einfach plötzlich da, weil sie fehlen. Na, das finden wir schön. Danke, Andrea.
Ja, es ist super. Auch schöne Geschichte dazu.
Tja, ja, wir sind am Ende. Wir haben, es ist 1 Minute vor Tagesschau, ne? Das schafft man nicht mehr ganz. Danke an alle, die hier dabei waren und mitgeholfen haben und überhaupt richtig im Slack aktiv sind. Gleich wird noch der Titel der Sendung ermittelt. Das ist ja auch immer so ein kleines Ritual, finde ich total cool.
Ja.
Ansonsten auch danke allen Unterstützern, Unterstützerinnen, zum Beispiel letzte Woche die 10 Stunden Auphonic-Zeit, das war echt cool. Wobei, da haben wir jetzt bei Happy Shooting genug davon. Was gibt noch andere Möglichkeiten auf happyshooting.de unter unterstützen.
Genau. Ja, Möglichkeiten gibt es da reichlich. Wir freuen uns drauf. Ansonsten sehen wir uns auf einem der nächsten Workshops oder hören uns nächste Woche wieder.
Bis genau. Dahin. Wenn wir Boris sagen hören.
Verdammt, wo ist mein Autofokus?
3, 2, 1.
Happy Shooting!
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.